Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Du hast jetzt schon erwähnt, wie das grundsätzlich bei euch funktioniert, wenn Behörden an Daten ankommen wollen. Da meldet sich der Dienst UPF, der Dienst Überwachung, Post und Fernmeldeverkehr bei euch. Da habe ich gerade kürzlich ein ausführliches Podcastgespräch geführt mit dem Jean-Louis Biberstein, der beim Dienst UPF in führender Funktion tätig ist und auch quasi ihre Sicht auf die ganzen Mechanismen erklärt hat. Wer das noch nicht gehört hat, also gerne mal nachhören. Und das bedeutet auch natürlich, wenn man jetzt von dem Überwachungsstaat in der Schweiz redet, so die vielleicht auch viele schon bekannte Rechtsgrundlagen sind das BÜPF, das Bundesgesetz über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Das wird dann konkretisiert durch die entsprechende Verordnung. Die Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Die WIPF oder die FIPF, je nachdem, wie man das so sagen. Und dann haben wir auch noch die Strafprozessordnung, die StPO, wo das Thema auch drin ist. Ja, Peter, kannst du allenfalls aus dem Nähkästchen plaudern. Wie funktioniert das, wenn eine Behörde an Daten von euren Nutzerinnen und Nutzern ankommen will?
Das muss man sich jetzt überhaupt nicht so vorstellen wie in einem spannenden Spionage-Thriller, sondern der Dienst UPF, wir haben dort extra für sie eine spezielle Mailadresse eingerichtet, auf die sie uns schreiben, und wir kommunizieren miteinander nur Ende-zu-Ende verschlüsselt per E-Mail. Das heisst, wir bekommen von ihnen dann jeweils so eine Auskunftsanfrage über, wo es dann heisst, wir hätten gerne Bestandsdaten zu dieser ID. Und dann tun wir bei uns intern, da haben wir so eine Abfrageplattform für unsere Server geschaffen, machen wir entsprechend zu dieser ID die Abfrage. Und die Abfragen, die wir dort machen über das Tool, die werden auch protokolliert. Das heisst, da ist es nicht möglich, dass irgendwelche Leute von uns aus Neugierde anfangen, Bestandsdaten von IDs nachzuschauen, das würden wir merken. Dann gibt das bei uns im PDF-Format so eine Auskunft raus und dort sind die Daten drin, die ich dir voran erwähnt habe. Und das schicken wir dort verschlüsselt per E-Mail eben dann zurück an Dienst UPF. Und damit ist der Überwachungsauftrag für uns jeweils dann auch abgeschlossen. Was vielleicht aber auch noch interessant ist zu erwähnen, wir wissen nicht, welche Staatsanwaltschaft oder auch nur welches Delikt dahinter steht, hinter so einer Bestandsdatenabfrage. Wir sehen lediglich, was ist der Auskunftstyp, das ist bei uns IR15.com nach Artikel 43 vom WIPF. Und dort werden eben Bestandsdaten zu der FREMA-ID abgefragt. Wir können dort bis zu einem gewissen Grad auch noch ein bisschen als Korrektur eingreifen, wenn zum Beispiel Überwachungstypen abgefragt werden, wo wir gar keine passenden Daten oder Kennzeichnungen haben, dann tun wir dort die Auskunft verweigern, weil das formal nicht korrekt ist. Und was selten vorkommt, aber vor allem viele Staatsanwälte verstehen das nicht, dass Usernames, wenn sie Usernames von uns abfragen, bringt das bei uns überhaupt nichts, weil der Username, den man sich in der App erstellt, der ist auf dem Ende-zu-Ende-Layer. Der wird lokal erstellt und mit einer Steuernachricht Ende-zu-Ende verschlüsselt dort Kontakt geleitet, mit denen man die Nickname teilen will. Aber Streamer kennt den Nickname nicht.
Was du jetzt beschrieben hast, ist nach meinem Verständnis eine Auskunft. Also man will einfach Angaben über Nutzer. Gibt es bei euch auch den Fall, dass man versucht zu überwachen?
Die Fälle gibt es tatsächlich, sie sind aber in einer deutlich geringeren Zahl vorhanden, als jetzt eben genau die Auskunftsbegehren. Die machen ganz klar den Löwenanteil aus von den Überwachungsmassnahmen, die wir eben unterteilen.
Eine Staatsanwaltschaft, die könnte auf die Idee kommen, euch eine Editionsverfügung zu schicken, je nachdem. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit von der Cybercrime Convention, dass da aus dem Ausland direkt etwas reinkommt. Betrifft das euch? Existiert das bei euch?
Es ist sehr witzig, dass du das erwähnst, weil ich habe genau von einem Staatsanwalt da aus der Schweiz letztens so eine Editionsverfügung erhalten. Und dort nimmt man halt schnell das Telefon in der Hand, tut sich zu dem Staatsanwalt durchwählen und ihm sagen, nein, das funktioniert eben genau seit dem Erlass vom BÜPF genau nicht mehr. Dort tut man genau diese Überwachungsmassnahmen bündeln beim Dienst UPF. Aber das passiert, was du erwähnt hast mit Anfragen aus dem Ausland, das ist relativ häufig noch der Fall, dass uns Polizisten, Staatsanwälte, zum Teil auch Gerichte direkt anschreiben. Und dort tun wir sie dann eben auf den Artikel 271 vom Strafgesetzbuch hinweisen. Das ist das Verbot von der verbotenen Handlung für einen fremden Staat. Darum dürfen wir dort eben nicht direkt bei diesen Behörden Auskunft erteilen, sondern das ist vorbehalten, dass das über den Rechtshilfeweg zuerst beim EJPD eingeht und das EJPD teilt das dann an einer ausführenden Staatsanwaltschaft zu, wo dann eben genau rechtshilfeweise mit dem Dienst übt die entsprechende Auskunft bei uns anordnet. Aber direkt tun wir gegenüber Behörden, die aus dem Ausland kommen, erteilen wir keine Auskünfte, die werden dann jeweils auf unsere eigenen Behörden auf den Rechtshilfeweg verweisen.
Und der Weg über die Cybercrime Convention, dort ist ja so ein bisschen eine Mischform, so wie ich das kenne. Also es kommen direkt die Anfragen, aber Schweizer Behörden sind dann doch wieder involviert. Existiert das so bei euch auch? Weil ich persönlich finde das auch in der Beratung noch anspruchsvoll.
Zum ehrlich sein, es hat bis jetzt noch keine so Anfrage gegeben, wo sich dann jemand vehement, also so eine ausländische Behörde, auf die Cybercrime Convention berufen hätte und gesagt hat, nein, ihr müsst direkt mit uns kommunizieren, wir tun da höchstens irgendwie eine Mitteilung machen an die anderen Behörden. Und von den meisten, wenn ich ihnen dann sage, ja, geht bitte den Weg von der Rechtshilfe, die meisten tun dann dort auf nicht einmal antworten. Ein paar bedanken sich sogar, dass ich sie darauf hingewiesen habe, wo es richtig durchgeht. Und was vielleicht halt bei diesen Rechtshilfeersuchen anders ist als bei den inländischen. Bei den inländischen, dort sehen wir ja, wie gesagt, nicht, welche Delikte dort dahinter sind. Dort haben wir nur mit dem Dienst Kontakt. Bei der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es aber so, dort gibt es die Möglichkeit, die Verfahren von einer Datenauskunft zu vereinfachen. Und für die Vereinfachung muss sich dann die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft schriftlich an uns wenden und uns fragen, ob wir als diejenigen, die dort die Auskunft erteilt haben, ob wir bereit wären, zu einem vereinfachten Verfahren zuzustimmen. Und dort sehen wir dann tatsächlich auch die Eintretensverfügung, dass man eben den ausländischen Überwachungs- oder Zwangsmassnahmenentscheid umsetzen in der Schweiz. Dort erfahren wir auch, um welches Delikt es geht und welche Abwägungen und rechtlichen Grundlagen dort die Staatsanwaltschaften zur Anwendung gebracht haben. Und dort muss man sagen, das hat in den allermeisten Fällen wirklich Hand und Fuß. Und dort tun wir uns jetzt nicht irgendwie sträuben und sagen, nein, wir wollen das Verfahren unnötig in die Länge ziehen.
Eigentlich sind wir jetzt schon mit drin in der ganzen Rechtsgrundlage, insbesondere gemäss der Verordnung über die Überwachung vom Post- und Fernmeldeverkehr, weil dort gibt es so verschiedene Arten, sage ich mal, von Anbietern und Unternehmen. Und ihr geltet dort als sogenannte Anbieterin von abgeleiteten Kommunikationsdienst, AAKD. Man redet auch von Over-the-Top-Angebot, OTP, also weil ihr eigentlich auf bestehender Telekommunikationsinfrastruktur aufsetzt. Also ich salopp gesagt, ich kann mit euch nicht ins Internet gehen, altmodisch, oder ich kann mich nicht einwählen mit euch, aber wenn ich online bin, übrigens im Internet, dann kann ich euren Dienst Over-the-Top nutzen, also zusätzlich. Und da hat es auch einen bekannten Rechtsstreit gegeben, der dann 2021 zu einem Bundesgerichtsurteil geführt hat, weil der schon erwähnte Dienst UPF, der hat gesagt, ja, Threema, eigentlich sind ihre Fernmeldedienstanbieterin, eine FDA, was dann ganz andere Auskunfts- und Überwachungspflichten bedeutet hat.
Das ist korrekt. Das ist noch vor meiner Zeit gewesen, aber der Bundesgerichtsentscheid ist natürlich auch bis heute bei uns relevant, insbesondere die Feststellung damals, dass es eben die Begriffsverirrung gegeben hat, dass Fernmeldedienstanbieter nach dem Fernmeldegesetz, das ist ein deutlich weiter gefasster Begriff, darum unterliegen wir als Threema eben auch am Fernmeldegeheimnis nach dem FMG. Auf der anderen Seite hat man diesen Begriff ziemlich unkritisch dann ins BÜPF übernommen und dann hat man entsprechend Auslegungen müssen machen bis nach oben am Bundesgericht, wo man dann eben den Entscheid gefällt hat. Ja, es ist tatsächlich nicht der gleiche Begriff, sondern wie du richtig gesagt hast, ein Over-the-Top-Dienst bei Threema, wo eben nicht wie die grossen Internet-Service-Provider Swisscom, Salt, Sunrise auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Die sind eben kein Fernmeldedienstanbieter, sondern die sind Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienst, weil wir quasi aus der Infrastruktur von diesen grossen ISPs sind wir abgeleitet und schwimmen auf denen ihrer Infrastruktur auf. Und dementsprechend sind wir dann auch bis heute in dieser AKD-Kategorie eingeteilt. Und die Einteilung als AKD als solche, die ist jetzt in der aktuellen WIPF-Revision, die ist da auch nicht das Thema.
Wenn man das anschaut, eben von der Rechtsgrundlage her, finde ich zwei Sachen noch spannend. Einerseits im WIPF, der Artikel 22, dort müsst auch ihr eben einfach die vorhandenen Angaben liefern, und zwar bei eigentlich allen Internetstraftaten, also Angaben, die vorhanden sind, auch um die Identifikation von diesen Personen ermöglichen. Also letztlich auf die Daten, die wir jetzt schon besprochen haben, die ihr könnt rausgeben könnt. Also ihr könnt eigentlich gar nicht so viel machen, beziehungsweise die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden letztlich selber, wie viele identifizierende Informationen bei euch gespeichert sind. Eben vor allem die Push-Token, vielleicht noch Mailadressen cached, E-Mail-Adressen cached. Und das andere, gemäß Artikel 27 BÜPF, sind die sogenannten Special Cases, wie es der Dienstüpf nennt. Also ihr müsst eigentlich Zugang zu eurer Infrastruktur gewähren, damit ihr im Extremfall könnt dort selber überwachen. Da hat mir der Jean-Louis Biberstein in dem schon erwähnten Podcast-Gespräch gesagt, dass das tatsächlich gibt. Wenn nicht über euch konkret geredet, würde er wahrscheinlich auch nicht sagen, weil es wahrscheinlich Amtsgeheimnis wäre, wenn er das erzählen würde. Sind wir mit dem auch schon konfrontiert worden. Also, dass der Dienst Y sagt, okay, schön und gut, ihr habt nichts, aber jetzt wollen wir mal uns da selber einstöpseln in eurem Datacenter.
Zumindest in der Zeit, wo ich da seit 3 Jahren dabei bin und auch vorher hat man das mitbekommen, nein, der Dienst Y ist bei uns nicht eingestöpselt. Das ist auch bei uns wirklich das grosse Anliegen gewesen. Der Herr Biberstein hat ja bei dir im Podcast gesagt, dass er zum Beispiel den kleinen Anbieter, die da nicht das technische Know-how haben, um ihnen die Auskünfte in so einer strukturierten Form erteilen können, dass der Dienst Y sich dort auf Anfrage selber einstöpseln kann, um wie den technischen Aufwand abnehmen. Bei uns ist das nicht der Fall, sondern wir schauen, dass wir das eben genau selber machen können und dort nochmal wie nach dem Dienst Y, wo ja nicht viele Kontrollmöglichkeiten hat. Der Dienst Y, denke ich oft, ist wie so ein Betreibungsamt, wo außer bei den ganz krassen Rachebetreibungen schreitet die auch nicht ein. Und dort sind wir quasi so eine Second Line of Defense, wo dann halt nochmal drüber schaut, ob wir tatsächlich jedes Auskunftsgesuch so stattgeben. Und wenn dann eben Daten mühend beauskunftet werden, dann tun wir dort dann auch technisch selber Hand anlegen und tun jetzt nicht den Dienst Y das ausführen lassen.
Da ist doch eine schöne Analogie, der Dienst Y als Betreibungsamt vom Überwachungsstaat. Das bleibt haften, glaube ich.
Zumindest glaube ich, unter Juristen dürfte das für viele eine gute Analogie sein.
Schön und gut, das ist der Ist-Zustand. Jetzt aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde. Ich habe einleitend auch schon das Interview mit dem erwähnten Staatsanwalt erwähnt. Ja, Strafverfolgungsbehörden, die wollen eigentlich wesentlich mehr. Also auch der Staatsanwalt in dem Interview mit der NZZ, sei der schon noch zu verlinken, der hat eigentlich den Anspruch, hey, es soll eigentlich keine End-zu-End-Verschlüsselung mehr geben, wo wir nicht ankommen. Und in die Richtung geht es vielleicht mit der Revision, die jetzt läuft, von der Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Also sagen eine umstrittene Revision. Und da wären die ja direkt davon betroffen, weil man würde sagen, ja, ihr seid nicht mehr einfach der gewöhnliche AAKD mit den Pflichten, die wir jetzt im Wesentlichen diskutiert haben, sondern ihr würdet dann voraussichtlich, so wie ich es einschätze, würdet ihr ganz viele neue Pflichten bekommen im Vergleich zu den Pflichten, die ihr heute habt.
Genau, du hast die Revision erwähnt. Dort wird eben die Einteilung von diesen AAKD geändert. Heute gibt es dort 2 Einteilungen. Die einen sind die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste ohne etwas weiteres. Dort fallen wir rein. Und dort haben wir halt eine Duldungspflicht, dass wenn die Behörden zu uns kommen, dann müssen wir ihnen entsprechend die Daten liefern. Hingegen gibt es heute diejenigen, die AKD mit weitergehenden Pflichten, da sind wir nicht drin. Und die Zweiteilung wird jetzt in eine Dreiteilung umgewandelt. Da wird es neu AKD mit minimalen Pflichten, mit reduzierten Pflichten und mit vollen Pflichten geben. Und dort ist eines der zentralen Unterscheidungsmerkmale, woran das der Dienst Y festmacht, ist die Anzahl Nutzer. Vom Minimalen kommt man zum Reduzierten rauf mit 5'000 Nutzer im Jahresdurchschnitt und auf die vollen Pflichten kommt man rauf mit 1 Million Nutzer im Jahresdurchschnitt. Und was man da aber vor allem auch noch bedenken muss, heute ist die Hochstufung so, dass dort der Dienst Y eine entsprechende Verfügung muss erlassen. Das hat er ja auch damals gemacht, wo er uns hätte wollen als Fernmeldedienstanbieterin einteilen. Und bei der neuen Version vom WIP, wo wir jetzt darüber diskutieren, dort wäre das nur der Fall von der Einteilung von einem AKD mit reduzierten zu einer mit vollen Pflichten. Dort muss eine Verfügung kommen. Hingegen beim Übergang von minimalen zu reduzierten Pflichten, dort gibt es einen Automatismus, sobald man die 5'000 Nutzer im Durchschnitt hat und muss sie sich dann auch beim Dienst Y quasi proaktiv melden.
Gut, jetzt aber für euch, das ist jetzt ja ein bisschen akademische Diskussion. Also die mindestens 1 Million Nutzerinnen und Nutzer, die erreichen ihr ja. Also nach der revidierten Verordnung wären die AKD mit vollen Pflichten.
Also wir werden AKD mit vollen Pflichten, wenn dann eben die entsprechende Verfügung kommt, sofern wir die dann auch würden, einfach so stehen lassen. Das Risiko besteht aber natürlich. Der Herr Biberstein hat das bei dir im Podcast angekündigt. Kommt die neue Verordnung, dann würden wir eingeteilt werden aus ihrer Sicht in die AKD mit vollen Pflichten. Kommt sie nicht, würde sie das, was er als Embargo bezeichnet hat, für die Umteilung aufheben und dann die Verfügung erlassen. dass man zu einer AKD mit weitergehenden Pflichten würdet werden. Und wie du richtig gesagt hast, damit gehen mehr Pflichten einher, als das wir heute haben. Und das wäre unter anderem, da haben wir sehr viel in dem Zeitungsartikel, in dem Streitgespräch bei der NZZ diskutiert. Das sind einerseits eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von den Daten, die wir heute schon bearbeiten, aber die müssten eben neu für 6 Monate aufbewahrt werden und nicht nur so lange, wie es technisch erforderlich ist für unseren Dienst. Und was halt insbesondere neu würde dazukommen, ist auch noch die Identifikationspflicht mit geeigneten Mitteln, wie es im Verordnungsentwurf heisst. Und dort müssten wir effektiv mehr Daten bearbeiten als heute. Weil, wie ich dir erklärt habe, außer jetzt bei Apple kann man die Thematik mit dem Push-Token umschiffen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind freiwillig. Also müssten wir dort mehr Daten erheben. Und andererseits herrscht natürlich bei uns und bei allen anderen Anbietern, die das betreffen, Unsicherheit betreffend, was denn die Behörden unter geeignet verstehen. Und da hat der Jean-Louis Bieberstein jetzt nicht wirklich die Zweifel ausgeräumt, die er mit dir den Podcast gehabt hat, weil er hat dann plus minus gesagt, ja, dann tun wir mit den einzelnen Anbietern schauen, was denn dort bei ihnen geeignet ist. Und das sorgt dann einfach doch für grosse Verunsicherung. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nutzer, was dann tatsächlich auf einen zukommt.
Wenn ich mir die Pflichten anschaue, gemäss der heutigen Verordnung und gemäss dem Entwurf für die revidierte Verordnung, also eigentlich ist es fast wie Pest und Cholera. Also wenn es nach dem Dienst UPF geht, dann sagt er, entweder kommt die revidierte Verordnung und dann ist Threema AKD mit vollen Pflichten oder sie kommt nicht und man tut das sogenannte Upgrade vornehmen, wo wir jetzt darauf verzichtet haben, weil wir eigentlich davon ausgehen, es kommt die revidierte Verordnung. Klammern auf, was ich noch interessant finde, weil wenn das ja eigentlich rechtlich so vorgesehen ist, oder? Also kann man fast schon fragen, wieso hat man euch nicht jetzt schon upgraded, wenn ihr die Kriterien erfüllt? Und vermutlich tun ihr die Kriterien erfüllen. Also 100 Auskunftsgesuche pro Jahr haben wir, das gesehen bei eurem Transparenzbericht. Und 10 Überwachungsaufträge zu verschiedenen Zielen könnte vielleicht auch noch eine Möglichkeit sein, die man hat. Es ist nicht ganz identisch, also es ist nicht so, dass sich nichts wird ändern mit der Revision, wie zum Teil politisch auch behauptet wird, das stimmt sicher nicht. Aber wenn das so ist, wie es jetzt der Dienstüpf darstellt, sind wir eigentlich so ein bisschen in einer sehr unangenehmen Situation.
Wir sind in der Tat in einer unangenehmen Situation in beiden Fällen. Wenn es jetzt Embargo würde aufgehoben werden, hätten wir nachher die gleiche Diskussion, wie wenn jetzt die Verordnung durchkommt. Aber auf der anderen Seite, in beiden Fällen, wäre dort für die vollen Pflichten eine Verfügung nötig und gegen Verfügung kann man ja Beschwerden führen. Und ein Hoffnungsschimmer, den wir dort natürlich haben, ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem nächsten Mal einen Entscheid fällt in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung nach dem BÜPF. Und dort muss dann die Bundesversammlung, wo ich eigentlich auch lieber das ganze Gesetzgebungsverfahren gern verortet hätte, anstatt beim Bundesrat, dann müssen die dort über die Bücher. Und solange das dann nicht gelöst ist, werden auch gewisse Sachen im WIPF quasi vom Tisch sein für die Zeit. Dann können wir dort eine politische Debatte darüber haben.
Genau, das ist die hängige Beschwerde von der digitalen Gesellschaft gegen die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz. Und um das einfach nochmal wiederholen, also Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz bedeutet, dass für 6 Monate im Moment durch die Fernmeldedienstanbieter gespeichert wird, wer kommuniziert mit wem letztlich, auch wo und um welche Zeit. Also die ganzen Metadaten, ein verharmlosend als Randdaten bezeichnet, wo aber natürlich schon eine erhebliche Aussagekraft hat. Das betrifft wirklich all, ohne Anlass, ohne Verdacht. Das ist auch der Kritikpunkt oder einer der wichtigen Kritikpunkte bei dieser Beschwerde. Ich hoffe, das kommt irgendwann da in Straßburg. Das dauert leider sehr lang. Eben, es sollte jetzt dann mal kommen, aber wenn das genau kommt, wissen wir natürlich auch nicht. Aber das wäre die Vorratsdatenspeicherung. Was auch noch ist, nach meinem Verständnis, wenn ihr da upgradet würdet nach der heutigen Verordnung oder wenn die neue Verordnung so wie kommt, plant, ihr müsstet ja dann auch das Ganze automatisieren für die Behörden. Also euch wohl anschliessen als Dienststippsystem oder eine Abfrageschnittstelle anbieten. Auch bei der Überwachung müsst ihr da aktive Daten liefern, wenn eine Echtzeitüberwachung zum Beispiel wird, stattfinden. Und dann aber die beiden grossen Differenzen. Und da würde ich gerne noch mit dir noch mal ein bisschen mehr darüber reden. Du hast zum Teil schon erwähnt, mit der revidierten Verordnung, eben Identifikation der Teilnehmer mit geeigneten Mitteln und Entfernung von der selber angebrachten Verschlüsselung, wo aber gerade betont wird, End-zu-End-Verschlüsselung zwischen Endkunden sei nicht betroffen. Und das sind auch zwei Themen gewesen, die ich im Gespräch mit dem Jean-Louis Bieberstein auch nicht so irgendwie auf den grünen Zweig gekommen bin, wenn ich mich richtig erinnere. ist vielleicht auch noch nicht so klar. Aber der aktuelle Stand ist ja, wenn ich Streamer nutze, ich muss mich nicht identifizieren. Mit gewissen Angaben kann ich identifiziert werden, aber ja, euch ist eigentlich egal und es darf euch auch egal sein, wer ich als Person bin. Wenn ich für euch zahle, dann zahle ich das über den entsprechenden App Store und das fließt dann irgendwie zu euch. Aber das wird sich dann ja irgendwie schon müssen ändern. Also Identifikation bedeutet schon, ihr müsst dann eigentlich wissen, wer ich bin.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.